Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 8. Ausweg, da entlang. Von Walter Willenweber aus Stern Nummer 9 vom 25.02.2021. Gelesen von Uwe Schröder. Die meisten Menschen geben in der Pandemie alles. Der Staat bislang nicht. Was jetzt passieren muss, damit wir die dritte Welle aufhalten. Die gute Nachricht. Das Virus, das uns seit einem Jahr quält, ist fast besiegt. Immer weniger Menschen stecken sich hierzulande damit an. Die schlechte Nachricht, dies ist der Beginn einer neuen Pandemie. Manche nennen es die dritte Welle. In den kommenden Monaten wird das Leben und Sterben in Deutschland von den SARS-CoV-2-Mutanten B.1.1.7 und B.1.3.5.1 bestimmt. Der britischen und der südafrikanischen Variante. Vor einem Jahr starrte die Nation mit angstgeweiteten Augen nach Heinsberg, auf den ersten Hotspot in Deutschland. Flensburg ist das neue Heinsberg. Dort breitet sich B.1.1.7 mit rasender Geschwindigkeit aus. Im Moment geht fast jeder neue Fall auf die britische Mutation zurück, sagt die Oberbürgermeisterin Simone Lange. Über viele Monate glänzte die Stadt ganz im Norden Deutschlands mit niedrigen Infiziertenzahlen. Doch vermutlich im Januar wanderte die britische Variante aus Dänemark ein. Weil B.1.1.7 etwa 35% ansteckender ist als ihre Vorgängerin, schnellte die Inzidenz in kurzer Zeit auf fast 200 hoch. Und weil die Variante offenbar für jüngere Menschen gefährlicher ist, sank der Altersdurchschnitt der Covid-Patienten im Flensburger St. Franziskus-Hospital von 63 auf 55 Jahre. Klinikchef Klaus Deitmaring warnt vor einer Riesenwelle, einer Sturmflut. Wäre die Küstenstadt von einer echten Sturmflut bedroht, würden die Bürgermeisterinnen und Landräte der Region ihre Katastrophenhelfer zum Sandsäckeschleppen schicken. Bei einem Terroranschlag würde das Innenministerium in Kiel das Sondereinsatzkommando und die Bereitschaftspolizei in Marsch setzen. In der Pandemie müssen die Flensburger jedoch allein klarkommen. Statt Truppen schickt die Landesregierung Mitgefühl und gute Worte. Nicht zuständig. Wenigstens erlaubt sie der Stadtverwaltung, eine Ausgangssperre zu verhängen. Immerhin. Seit einem Jahr konzentriert sich Deutschlands Pandemiestrategie vor allem auf einen Bereich: das Verhalten der Bürger. Doch jede Katastrophenbekämpfung braucht zwingend eine weitere Säule: das Verhalten der staatlichen Institution. Wenn ein Virus umgeht, muss die Bevölkerung stillhalten, passiv bleiben. Für den öffentlichen Dienst gilt das Gegenteil. Er muss aktiv handeln wie nie zuvor. Die Bürger haben ihren Job erledigt, der Staat nicht. Ein funktionierender öffentlicher Gesundheitsdienst kann Infektionsketten schnell und zuverlässig unterbrechen. Es gibt eine englische Studie, die zeigt, dass man allein mit Testen, Nachverfolgen und Isolieren die Reproduktionszahl halbieren kann, sagt Michael Meyer-Hermann, Physiker und Leiter der Abteilung Systemimmunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig und Berater der Bundesregierung. Investierte der Staatsapparat all seine Kraft in die Kontaktverfolgung, würden sich weniger Menschen anstecken, müssten weniger sterben, wären mehr Freiheiten möglich. Doch die ungefähr 400 Gesundheitsämter können dieses hochwirksame Potenzial nicht annähernd ausschöpfen. Hauptgrund ist Personalmangel. Ämter weit über dem Limit. Dabei haben die meisten Gesundheitsämter aufgerüstet, oft die Besatzung verdoppelt, mitunter sogar vervierfacht. Soldaten der Bundeswehr, Containment Scouts des Robert-Koch-Instituts, RKI, und Mitarbeiterinnen aus anderen Verwaltungsabteilungen kommen zum Einsatz. Eine große Anstrengung, aber winzig im Verhältnis zu der Jahrhundertaufgabe. Bei Überlebensfragen ist der Maßstab nicht die Mühe, sondern der Erfolg. Whatever it takes. Die Gesundheitsämter sind weit über dem Limit. Die können unmöglich alle Aufgaben schaffen, sagt Ute Teichert, Vorsitzende im Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Schon jetzt sind Teicherts Kolleginnen in den Ämtern überfordert. Die britische Virusvariante verschärft die Situation noch zusätzlich. Alles muss schneller gehen, weil die Infizierten mehr Menschen in kurzer Zeit anstecken. Wer sich mit B.1.1.7 infiziert hat, ist zudem länger ansteckend. Die Kontakte müssen um einige Tage weiter zurückverfolgt werden. Es gibt mehr Menschen, deren Quarantäne kontrolliert werden muss. B.1.1.7 macht viel mehr Arbeit. Um eine Inzidenz von 50 zu bewältigen, brauchen die Gesundheitsämter künftig also deutlich mehr Leute. Wie groß ist in dieser neuen Lage der Personalbedarf in den Gesundheitsämtern? Ute Teichert ist die einzige Expertin, der man eine Einschätzung der Gesamtsituation in der Gesundheitsverwaltung zutraut. Doch sie winkt ab. In Deutschland fehlt der bundesweite Überblick darüber, wie viel Personal bei den Gesundheitsämtern arbeitet. Und darum weiß auch keiner genau, wie viele fehlen, sagt Teichert. Niemand kennt die Personalstärke der aktuell wichtigsten staatlichen Infrastruktur. Nicht nur das. Es ist nicht mal bekannt, wie viele Gesundheitsämter es genau gibt. Das Robert-Koch-Institut gibt die Anzahl mit rund 400 an. Der Tag, an dem die Bundesrepublik den Überblick über das öffentliche Gesundheitssystem verloren hat, ist der 1. Juli 1994. Ein gewisser Horst Seehofer, Gesundheitsminister der Regierung Helmut Kohl, löste das Bundesgesundheitsamt auf. Ersatzlos gestrichen. Ein richtiger Schritt, denn die verfilzte Behörde hatte mit HIV-verseuchten Blutkonserven geschlampt. Bei der Aufteilung der Kompetenzen auf andere Behörden vergaß Seehofer jedoch, die Koordinierung der Gesundheitsämter neu zu regeln. So gerieten sie vollständig aus dem Blick der Bundespolitik. Niemandem fiel auf, dass viele Städte und Kreise ihre Gesundheitsämter kaputt sparten, dass keine gemeinsame digitale Infrastruktur aufgebaut wurde, dass die öffentliche Gesundheitsinfrastruktur zum Sanierungsfall verkam. Formal fällt die nationale Aufgabe des Gesundheitsschutzes nicht in die Verantwortung des Bundes und auch nicht der Länder, sondern der Städte und Landkreise. Es ist dieselbe Ebene des Staates, die auch an der Digitalisierung der Schulen scheitert. Genau wie bei der Ausstattung der Schulen setzt der Staat auch bei der Pandemiebekämpfung auf das Prinzip Zufall. Manche Landkreise erledigen ihre Aufgaben vorbildlich, andere versagen kläglich. Wenn eine Schule über kein funktionierendes WLAN verfügt, unternimmt das Kultusministerium des Landes nichts. Wenn ein Gesundheitsamt 5 Tage braucht, um die Kontakte von Infizierten zu verfolgen, unternimmt das Gesundheitsministerium des Landes nichts. Die dysfunktionale Schnittstelle des deutschen Föderalismus liegt nicht zwischen dem Bund und den Ländern, sondern eins tiefer, zwischen den Ländern und den Kommunen. Sind wir also wegen unserer Staatsorganisation dem Virus wehrlos ausgeliefert? Wir wollten nicht länger auf die Verwaltung warten, darum haben wir das selbst in die Hand genommen, sagt der Unternehmer Achim Wiele aus Freiburg im Breisgau. Zusammen mit anderen Unternehmern gründete er die Initiative Tests für Freiburg. Ein paar Tage später startete schon das erste Testmobil, um Erzieherinnen in Kitas einen Corona-Schnelltest anzubieten. Die Tests und das notwendige medizinische Personal spendieren die Unternehmer. Unsere Aktion ist natürlich nur ein Anfang. Wir wollten vor allem erreichen, dass die Stadt endlich aktiv wird, sagt Wiele. Kurz nachdem die Lokalpresse über die private Testinitiative berichtete, kündigte das Freiburger Rathaus ein eigenes Testprogramm für das Kita-Personal an. Geht doch. Das hätten sie schon im Herbst haben können, sagt Achim Wiele. Er besitzt einen Großhandel für Hygieneprodukte. Im Oktober sprach er mit dem Freiburger Oberbürgermeister und schlug vor, Schnelltests für Schulen und Kitas in großer Menge zu besorgen. Danach habe ich nie wieder etwas von ihm gehört. Bis Mitte Februar behauptete Gesundheitsminister Jens Spahn, die Hersteller könnten nicht genügend Schnelltests liefern. Das ist schlicht falsch, widerspricht Wiele. Seit Monaten bekomme ich von verschiedenen Herstellern massenweise Schnelltests angeboten, alle mit Zulassung und Zertifikat der zuständigen deutschen Behörden. Für Wieles Behauptung spricht, in Frankreich, Großbritannien, Österreich, der Slowakei und in der Schweiz sind Schnelltests bereits seit November im Masseneinsatz. Testen war ein deutsches Erfolgsrezept in der ersten Welle. Weil Deutschland mehr Laborkapazitäten hat als die meisten anderen Länder, konnten zu Beginn der Pandemie hierzulande innerhalb weniger Wochen besonders viele PCR-Tests eingesetzt werden. Seit dem Herbst kannte die Gesundheitspolitik jedoch nur noch ein Ziel: Impfen. In den Aufbau einer Impfinfrastruktur wurden viel Geld und Personal investiert. Die Erweiterung der erfolgreichen Teststrategie durch den massenhaften Einsatz von Schnelltests wurde darüber vernachlässigt. Vergangene Woche vollzog Bundesgesundheitsminister Jens Spahn plötzlich die Testwende. Ab dem 8. März soll es kostenlose Schnelltests für alle geben. Für die überfällige Kurskorrektur sorgten Leute wie Björn Schittenhelm. Er führt eine Apotheke in Holzgerlingen. Seit Dezember betreibt er zusätzlich ein Corona-Schnelltestzentrum. Zuerst kosteten die Tests 29 Euro, seit dem 8. Februar übernimmt der Landkreis Böblingen die Kosten für alle seine 400.000 Einwohner. Etwa eine 250.000 Euro hat das Landratsamt dafür veranschlagt. Jetzt soll das Böblinger Modell bundesweit zum Einsatz kommen. Aus ganz Deutschland rufen Kommunalpolitikerinnen und Apotheker bei Schittenhelm an, um zu erfahren, wie man so ein Schnelltestzentrum organisiert. Ganz nebenbei hat der schwäbische Apotheker noch eine App für die Terminabwicklung initiiert. Eine App, die funktioniert. Annette Lorenz hat sie auf ihrem Smartphone installiert. Um 18.18 Uhr steht sie vor einem mit Wellblech verkleideten Bürogebäude, dem Schnelltestzentrum in Holzgerlingen. Die Ampel springt auf grün, sie geht in den ersten Stock, zeigt den Ausweis vor und erhält einen Barcode. Pünktlich um 18.20 Uhr, ihrem Testtermin, nimmt eine Helferin den Abstrich in der Nase vor. Um 18.22 Uhr ist Annette Lorenz schon wieder entlassen. Eine halbe Stunde später ruft sie per App das Testergebnis ab. Negativ. Das Dunkelfeld hält sich auf. Fällt ein Test jedoch positiv aus, wird sofort das Gesundheitsamt alarmiert, die Person mit ihren sämtlichen Mitbewohnern in Quarantäne geschickt und das Ergebnis mit dem genaueren PCR-Test überprüft. Übereinstimmung bislang 100%. Im Landkreis Böblingen, wo Apothekerkollegen von Schittenhelm inzwischen vier weitere Schnelltestzentren eingerichtet haben, wurden seit Dezember 153 Menschen positiv getestet. Klingt nicht beeindruckend. Jeder Infizierte steckt statistisch bis zu fünf andere an, manche sogar 25, sagt Schittenhelm. Somit haben die fünf Teststationen bereits viele hundert Infektionen verhindert. Durch die Tests werden viel mehr Infektionen als zuvor entdeckt. Das Dunkelfeld hält sich auf. Aus Sicht der ohnehin überlasteten Gesundheitsämter bedeutet das mehr Fälle, mehr Kontakte, die nachverfolgt werden müssen. Die Folge ist ein Vielfaches an Menschen, deren Quarantäne überprüft werden muss. Ohne eine massive Aufstockung des Personals in den Gesundheitsämtern kann die neue Teststrategie ihre Wirkung nicht entfalten. Wer sich anschauen will, wie ein beherzter Umgang der Politik mit der Pandemie aussieht, wird in Neuseeland fündig. Klar, für den Inselstaat ist die Virusbekämpfung ungleich einfacher als für ein Land in der Mitte Europas. Dennoch zeigt die Regierung von Premierministerin Jacinda Ardern, dass absolute Konsequenz auch in einer freien Gesellschaft gelebt werden kann. Eine Maßnahme von vielen: Wer ins Land will, muss 14 Tage in einem Hotel in eine rund um die Uhr überwachte Quarantäne. So blieb Neuseeland über Monate vollständig Corona-frei. Doch im Februar wurden in Auckland 3 neue Fälle entdeckt. Ein Paar und seine Tochter. Sofort schickte die Regierung die 1,5 Millionen Einwohner in einen strengen Lockdown. Gleichzeitig regelte sie die Metropole im Wuhan-Stil ab, sperrte sämtliche Zufahrtsstraßen und kappte Bahn- und Flugverbindungen. Ergebnis: Nach 3 Tagen kehrte das ganz normale Leben zurück, inklusive Rockkonzert mit über 30.000 feiernden Fans. Mit dem Impfen kann Neuseeland sich darum Zeit lassen. Der Impfstart ist für Mitte des Jahres vorgesehen. Auch Südkorea beginnt erst diese Woche, seine Einwohner zu impfen. Das Land ist auch ohne Impfstoff erfolgreich im Kampf gegen Corona. Der Staat überwacht die Bürger und schränkt ihre informationelle Selbstbestimmung massiv ein und kann auf diese Weise eine Vielzahl anderer Freiheitsrechte gewährleisten, an die man sich hierzulande nur noch vage erinnert. Auch wenn Südkorea genau wie Neuseeland hin und wieder die Zügel anziehen muss. Südkorea setzt indes nicht nur Rechner ein, sondern auch jede Menge menschliches Personal. So bekommen alle, die in Quarantäne geschickt wurden, regelmäßige Kontrollanrufe vom Amt, um sicherzustellen, dass sich die Infizierten stets in der Nähe des selbstverständlich überwachten Handys aufhalten. Ergebnis der Konsequenz: Von den 52 Millionen Südkoreanern sind im vergangenen Jahr 1.562 an SARS-CoV-2 gestorben. Gerade mal 300 mehr, als in Deutschland allein am 14. Januar gemeldet wurden. Es gibt Staaten, die ihre Bürger erfolgreich vor dem Virus schützen und gleichzeitig ein großes Maß an privaten und beruflichen Freiheiten zulassen. Sie alle wenden Versionen einer konsequenten No-Covid-Strategie an. Damit ist übrigens nicht gemeint, dass es absolut keine Corona-Fälle mehr gibt. Aber es gibt dann keine Infektion mehr, von der wir nicht wissen, wo sie herkommt, sagt Michael Meyer-Hermann vom Helmholtz-Zentrum. Wir haben die Kontrolle über jede Infektion. Mit wir sind natürlich die Gesundheitsämter gemeint. In der No-Covid-Strategie und in jedem Land, das die Pandemie erfolgreich bekämpft, ist die Qualität des öffentlichen Gesundheitsdienstes der alles entscheidende Faktor. Zusammengenommen gibt es also gleich 4 Gründe, die Gesundheitsämter in einer bislang unvorstellbaren Dimension aufzurüsten, deren Personalbedarf sich jeweils addiert. Die aktuelle Überforderung: Den massiven Mehraufwand durch B.1.1.7. Die zu erwartende Flut positiver Ergebnisse der Massentests, die Umsetzung der Maßnahmen einer notwendigen No-Covid-Strategie. Schon vor der Pandemie litt der öffentliche Dienst an akutem Personalmangel. Etwa 200.000 Stellen sind nicht besetzt. Um dennoch viele tausend Leute zusätzlich für die Gesundheitsämter rekrutieren zu können, müssen Bürgermeisterinnen, Landräte und Ministerinnen mutig Prioritäten setzen und massenhaft Beamte versetzen. Covid first. Alle aufschiebbaren Aufgaben müssen warten, bis die Gesundheitsämter reibungslos funktionieren. Der gesamte Staatsapparat benötigt einen Umbau, so radikal, wie ihn die Krankenhäuser vorgemacht haben. Dass sich der öffentliche Dienst in den letzten Monaten nicht als Stütze, sondern als Achillesferse der Krisenbewältigung erwiesen hat, diese Erkenntnis erreicht auch die Bundespolitik. Es ist in Pandemiezeiten schwierig, dass der Bundesgesundheitsminister kaum Zugriff auf die lokalen Gesundheitsämter besitzt, ist inzwischen Ralf Brinkhaus aufgefallen, dem Chef der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Für ihn sind die frustrierenden Erfahrungen der vergangenen Monate Anlass, einen grundlegenden Umbau des deutschen Staatsapparats zu fordern. Wir brauchen eine Jahrhundertreform, vielleicht sogar eine Revolution. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe. Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2021. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 11 00 83 00 1 0. BIC WELADE 8LXXX.